Habedere und grüß euch zu einer neuen Ausgabe Verstoffwechselt. Heute mit Bianca Böttcher. Bianca ist Psychologin und Coach. Sie ist immer freitags im M2H. Seit 2024 haben wir eine Zusammenarbeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die Bianca heute da war. Wir sprechen über mentale Gesundheit. Wie man Verantwortung für sich selbst übernimmt. Wie man es schafft, dass der eigene Rucksack, den man so durch sein Leben trägt, nicht zur Last wird. Wir sprechen über die prägende Zeit in der Psychiatrie und wie sie es schafft, ihr Leben sehr, sehr frei zu gestalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei einer neuen Folge Verstoffwechselt. Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
So, Bianca, schön, dass du da bist heute.
Ja.
Freut mich sehr, dass es endlich klappt.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ja, du hast ja die letzte Zeit ein bisschen viel zu tun gehabt. Das darfst du ja nachher dann nur erklären, warum.
Mhm.
Erste Frage vorweg, wie geht's dir heute?
Mir geht's sehr gut, tatsächlich. Ich habe einen richtig schönen Arbeitstag bis hierhin gehabt und habe mich jetzt gefreut, hier einen entspannten Plausch mit dir zu haben.
Sehr gut. Entspannt wird es auf alle Fälle.
Ja, schön.
Bianca, du bist Psychologin. Wie kommt man dazu, dass man Psychologin wird?
Oha, das ist jetzt schon eine ganz große Einstiegsfrage. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja schon auch so einiges in meiner Lebensgeschichte gemacht und war tatsächlich auch 8 Jahre bei der Bundeswehr im Sanitätsdienst. Und ursprünglich bin ich gelernte Zahnarzthelferin tatsächlich und war damals in der Kaserne, in der ich stationiert war, eigentlich fast die gesamte Dienstzeit über, also diese 8 Jahre. Und ich war in einer Kaserne, das sind die Truppen immer so alle 2 Jahre in Afghanistan gewesen. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass sich die Kameraden verändert haben, also vom Verhalten her. Und da ist tatsächlich das Interesse an der Psychologie bei mir geweckt worden, weil ich mich echt gefragt habe, was passiert denn mit den Menschen, dass die auf einmal sich vom Verhalten so verändern. Und dann war für mich klar, weil es war auch für mich klar, 8 Jahre Bundeswehr, das reicht dann auch. Und dann war irgendwie klar, wo die Reise hingeht, nämlich nochmal in Psychologiestudium.
Und was hat die genauso fasziniert? Also was war so der Punkt, wo du gesagt hast, war das dann wirklich die Veränderung der Menschen über die Zeit oder hast du da jetzt irgendwie nur was anderes gehabt?
Ja, es war das nicht Greifbare. Das war Menschen, die du, weil man muss vielleicht wissen, wenn man jetzt das System Bundeswehr nicht kennt, also wenn dann die Personen in den Auslandseinsatz gehen, die sind sehr eng an den Gesundheitsbereich angebunden, weil die müssen natürlich topfit dann, also gesund auch, natürlich dann in den Auslandseinsatz gehen und kommen, wenn sie zurückgehen, wird auch wieder eine Gesundheitsuntersuchung gemacht. Also man ist schon sehr nah an jedem dran und dann war ganz häufig sowas, was man nicht richtig greifen konnte, wo man sich so dachte, was ist denn da jetzt auf einmal los? Und das war einfach, das hat so eine große Neugier in mir geweckt, dass ich das dann herausfinden wollte. Und heute habe ich meine Antworten und konnte es für mich schließen. Denn tatsächlich habe ich dann, ich bin bis heute Reservist auch und habe damals im Studium sogar dann auch im Bundeswehr-Krankenhaus in Hamburg im Zentrum für seelische Gesundheit dann eine Reserveübung gemacht. Und da sind halt am Ende eigentlich sehr viele traumatisierte Bundeswehrsoldaten dann in Behandlung, die halt durch die Kriegseinsätze traumatisiert sind. Und da habe ich dann wirklich ja richtig tief in den Geschichten gesteckt und konnte dann für mich im Nachgang verstehen, ich meine, jeder hat seine individuelle Geschichte, aber konnte im Endeffekt verstehen, was passiert da eigentlich mit der Psyche. Und ja, das war irgendwie für mich so der Anfang von meinem ganzen psychologischen Wirken.
Mega spannend.
Ja.
Als du dich entschlossen hast, du merkst, was mit Psychologie mache, wie ging es für dich da weiter? Also du wirst dir wahrscheinlich informiert haben, wie du Psychologin werden kannst, oder?
Ja.
Aber wie hast du das gemacht? Was bist du und wie hast du die dann ausgebildet oder ausbilden lassen?
Also es war ein langer und steiniger Weg, weil Da muss ich auch noch mal ganz kurz nach hinten ausholen. Ich habe eben mit 17 Jahren damals direkt eine Berufsausbildung gemacht nach der Realschule, weil ich einfach keine Lust hatte, weiter zur Schule zu gehen und wollte mein eigenes Geld verdienen, auf eigenen Beinen stehen und fand den Beruf als Zahnarzthelferin einen schönen Beruf. Und dementsprechend war ich noch nicht mal Inhaberin einer Abiturbescheinigung und dementsprechend hieß es nach der Bundeswehrzeit erstmal auf zweiten Bildungsweg das Abitur nachmachen. Und da ich ja schon wusste, ich will ein Psychologiestudium machen und damals, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber damals gab es einen unfassbar hohen NC. Mhm. Der NC lag, ich glaube, bei 1,3. Mhm. Und das bedeutete, dass während ich dieses Abi nachgeholt habe, eigentlich jede Note 2 schon vernichtend war, weil ich hatte halt diesen hohen NC zu knacken, weil ich hatte ja auch keine Wartesemester, auf die ich setzen konnte, dadurch, dass ich es ja erst frisch gemacht habe. Und da muss ich auch sagen, das war, glaube ich, für mich persönlich die stressigste Zeit in meinem Leben. Weil wenn du weißt, wo du hin willst und du weißt, du kannst es halt, also es gibt auch keine großen Alternativen zum Psychologiestudium. Und du weißt, du willst das unbedingt machen und musst diesen 1,3er NC knacken, weil ich war Ende 20. Ich war auch jetzt, wäre nicht mehr bereit gewesen, dann noch 3-4 Jahre Wartesemester zu sammeln. Und das war anstrengend und hat auch mir ein bisschen widerstrebt, weil ich bin jemand, ich möchte Dinge wirklich ordentlich machen, aber ich brauche es nicht immer perfekt. Und da musste aber jede Klausur perfekt sein, um eben diesen NC zu knacken. Ich habe es geschafft, aber da habe ich am eigenen Leib auch zu spüren bekommen, was es heißt, so mal richtig unter Druck zu stehen und Stress zu haben.
Ist verrückt, ja. Gell, weil wenn man mit vielen Ärzten, mit denen ich jetzt im Austausch bin, jetzt sagst du das mit dem NC einmal.
Ja.
Aber am Ende ist ja das nicht das Einzige, was einen Psychologen oder einen Arzt ausmacht.
Gar nicht, ja. Gar nicht, überhaupt nicht.
Nehmen wir uns dadurch schon viel High Quality, sage ich jetzt mal, weg, indem wir einfach nur auf eine Benotung schauen im frühen Leben?
Total, total. Weil um die Noten ist gerade in der Psychologie am Ende nicht geht. Also du musst natürlich im Studium dann auch deine Leistung erbringen, aber es braucht natürlich auch ganz andere Fähigkeiten noch, nämlich gerade die sozialen, die menschlichen. Und wenn du, ich sag mal, so einen klassischen Nerd, der fachlich total hochkompetent ist, aber keine Sozialkompetenz hat, der macht dir auch ein Studium mit einer 1,0, aber den in eine Psychotherapie zu setzen, das wird nicht groß funktionieren. Ja? Und da braucht es eigentlich ein anderes Bewertungssystem. Ja, aber das haben wir nicht.
Kommt es?
Ich sehe es nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr so in diesen Ausbildungsstrukturen drinnen. Ich habe das für mich damals dann abgeschlossen. Ich weiß, es gab auch noch mal eine Reform, wo da jetzt so einiges noch verändert wird und wurde. Aber ich stecke da gerade aktuell da nicht so richtig mehr drinnen, weil ich bin froh, dass ich meinen Kelch habe und endlich arbeiten durfte dann und durfte mich dann mit der Psychologie dann so ausleben. Also ich habe dann eben den Bachelor gemacht in der Psychologie und da muss man auch schon dazu sagen, da ging der Stress halt leider weiter. Denn das auch, wie gesagt, da zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber damals war es so, es gab nicht so viele Masterplätze, wie es Bachelorplätze gibt. Mhm. Und in der Psychologie ist es auch so, da ist der Bachelor nicht viel wert. Mhm. Also es gibt ja Studiengänge, da kannst du mit dem Bachelor schon wahnsinnig viel anstellen. In der Psychologie ist das nicht so. Und das heißt, du brauchst eigentlich noch den Master. Und da gab es dann auch wieder einen hohen NC. Also ging die 3 Jahre Bachelor weiter, der Druck, weil auch da wieder, du musst es gut sein, damit du überhaupt einen Masterplatz bekommst. Also ich habe mir Studieren anders vorgestellt, sagen wir es mal so. Aber die Passion und die Leidenschaft, dass ich wusste, ich will Psychologie studieren, Psychologie ist es, das hat mich eigentlich diese ganzen Jahre echt getragen. Aber so richtig, dass ich sage, die Studienzeit war grandios, sie war anstrengend. Ja, aber sie hat mich dahin gebracht, wo ich hin wollte und ich bin glücklich und ich werde es jederzeit wieder so tun, weil ich jetzt so die Früchte ernte und mich jetzt ausleben kann und ich so unfassbar dankbar bin. Ja.
Schön.
Genau.
Wo hast du denn studiert?
In Kassel. Also ich bin ja Hessin, man hört es ja, ich habe hier keinen bayerischen Akzent. Ich bin ja aus Hessen und habe dann tatsächlich damals in Kassel einen Studienplatz auch bekommen, wo ich sehr froh war, weil die Familie oder generell da, wo ich groß geworden bin, so 50 Kilometer von dort entfernt. Das heißt, die Familie war auch nicht weit weg und der Freundeskreis, und da ließ es sich dann gut studieren.
Super. Mhm. Wir haben mal privat geratscht und du hast mir da ein bisschen was von Kassel erzählt, unter anderem auch, dass du im Studium sehr viele verschiedene Richtungen der Psychologie gelernt hast. Ist das einmalig für Kassel oder ist das normal?
Ja, also wie gesagt, ich muss immer von damals sprechen, weil heute stecke ich überhaupt nicht drin, was in der Studiumslandschaft so los ist. Damals war es einmalig. Du hast eigentlich nämlich Unis, die legen sich entweder dann fest und sagen, wir haben einen tiefenpsychologischen Ansatz oder wir haben einen verhaltenstherapeutischen Ansatz. Und Kassel war Schulen offen, und du hast sozusagen wirklich im Studium von, ja, du hast die unterschiedlichsten Profs auch gehabt. Der eine war Analytiker und der andere war Tiefenpsychologe, dann hast du einen Systemiker gehabt, und das war wahnsinnig spannend, weil man hat einfach das schon viel besser greifen können, was bringt eigentlich welche Methodik, weil es ist wirklich, ich habe auch selbst im Studium lange gebraucht, um diese Unterschiede zu verstehen, und ich habe das auch heute bei meinen Klienten immer wieder, weil viele sind ja auch schon mal in Therapie gewesen vor mir dann, vor unserer Zeit, und dann frage ich auch manchmal, was war denn der Therapeut vor mir für eine Fachrichtung, also für eine Disziplin, für eine Schule, und viele wissen das auch nicht. Und das ist auch als Außenstehender wahnsinnig schwer zu verstehen. Und ich bin aber so froh, dass die Universität Kassel so diese Möglichkeit eben hat, also dass ich dort die Möglichkeit hatte, erstmal auch alles kennenzulernen, um herauszufinden, wo zieht es mich denn auch mehr hin. Mhm. Ja.
Also ich hatte in der Schule mal Pädagogik, Psychologie in der FOS. Aber die, wenn ich mir jetzt die ganzen verschiedenen Fachrichtungen schauen würde, ich hätte nur Fragezeichen im Kopf, tatsächlich. Aber jetzt, wenn ich dir das so zuhöre, dann denke ich mir, macht es ja Sinn, wenn ich einen prall gefüllten Werkzeugkoffer habe. Weil ja irgendwie jeder Mensch anders ist.
Absolut, genau. Und davon profitiere ich heute auch und natürlich auch die Menschen, die mit mir arbeiten, weil ich so aus jeder Disziplin so meine Methodiken einfach habe und dann auch sehr individuell und flexibel einfach gucken kann, was brauchen wir denn jetzt. Ja, also wenn jemand ganz akut mit einer zum Beispiel Angststörung kommt, dann bringt denen das erstmal gar nicht weiter, wenn wir jetzt irgendwelche Prägungen aus der Kindheit erarbeiten, sondern der braucht ja erstmal im Hier und Jetzt eine initiale Entlastung. Und dann braucht es eher wirklich ganz konkrete Handlungsstrategien fürs Hier und Jetzt. Und wenn jemand da aber erstmal seinen aktuellen starken Leidensdruck reduziert bekommt, dann macht es nochmal auch Sinn, nochmal auch in die Vergangenheit zu gehen, Lebenslinienarbeit zu machen. Ne? Das geht dann eher so in tiefenpsychologische Ansätze rein, und dieses im Hier und Jetzt ist eher verhaltenstherapeutischer Ansatz. Dann kommt, was ich auch immer noch integriere, ist der systemische Ansatz, denn wir alle sind in Systemen unterwegs, ob System Familie ist, ob System Beruf ist, und die ganzen Interaktionen, die wir so haben, die machen ja auch etwas mit uns. Und da einfach immer sehr individuell zu gucken, welche Methodik bringt mein Gegenüber jetzt bestmöglich mit seinen Themen weiter. Und da bin ich froh, dass ich einen sehr breiten Methodenkoffer habe und dass ich da viel anbieten kann an Diversität eben dann auch im Prozess. Und man auch meine Klienten auch diesen Spielraum haben, auch zu gucken, es liegt ja auch nicht jedem eine Methodik. Und der eine sagt dann, nee, das ist jetzt irgendwie, damit fühle ich mich nicht wohl. Und dann ist nicht schlimm, dann packe ich was anderes aus meiner Kiste aus. Also das ist ja auch immer, meine Klienten bestimmen ja auch immer den Weg mit. Hm. Ja, und so können wir immer den Wohlfühlweg finden. Genau.
Jetzt hast du in Kassel dann den Master gemacht. Wie ging es für dich dann weiter?
Wie ging es für mich weiter? Es ging, ich glaube, in die Psychiatrie. Ja,
zum Arbeiten.
Zum Arbeiten, genau. Ich stand auf der anderen Seite. Ich weiß, es klingt immer so lustig für andere Menschen, ne? So war auch früher, wenn ich dann so gesprochen habe, ach ja, in der Psychiatrie, da war es wieder wild, ne? Ja. Und dann so kriegt man immer mit, alle um einen rum kriegen so große Ohren, wie die waren in der Psychiatrie.
Ja, die haben mitgekriegt, dass das Abi und das Studium so stressig waren.
Ja. Nee, ich musste jetzt gerade so ein bisschen überlegen, weil ich schon während des Masters auch damals gearbeitet habe. Also ich habe damals in einer Wohngruppe für essgestörte Jugendliche und junge Erwachsene gearbeitet. Das war schon parallel zum Studium. Das war eine unfassbar intensive Zeit, weil Wohngruppenarbeit ist halt, du bist richtig im Alltag drinnen. Und es waren schon auch schwere Lebensgeschichten, die dahinter gesteckt haben, weil man kommt jetzt nicht, weil man nur eine Essstörung hat, in so eine Wohngruppe. Also da ist auch familiär häufig sehr viel, ja, ungünstige Strukturen standen da im Raum und man hat immer dann das Jugendamt als Ansprechpartner und muss dann auch immer mit dem Jugendamt, also man ist dann fallverantwortlich, ist dann für seine Bezugsjugendlichen auch verantwortlich und hat da dann auch ja, vom Jugendamt auch immer wieder die ein oder anderen Kämpfe zu fechten. Und das war eine sehr intensive Zeit, weil man einfach auch so unfassbar nah dran ist. Und das habe ich schon so parallel vom Studium gemacht. Und ich müsste jetzt selber in meinen Lebenslauf gucken. Es kann sein, dass ich das danach nämlich noch weiter auch gemacht habe. So langsam irgendwann verschiebt sich auch so ein bisschen das zeitliche Bewusstsein.
Was war das so roundabout für Zeit?
Naja, so ich glaube, das ging über 2, 2,5 Jahre habe ich das tatsächlich gemacht.
Mich interessiert es tatsächlich deswegen, weil man viele, die wissen, dass ich habe so ein bisschen eine Historie mit Bulimie mal gehabt. Und wir haben immer wieder mal die Thematik, dass Menschen zu uns kommen, auch im Thema Magersucht und so weiter. Ob sie das in dieser Zeitspanne von damals bis jetzt, ob das extremer geworden ist.
Die Frage ist immer total schwer, weil wir einfach jetzt langsam viel sensibler geworden sind und auch die Themen anerkannter werden. Also noch vor 10 Jahren war noch mal eine viel größere Scham dabei, auch zu sagen, man hat eine psychische Erkrankung oder man ist in einer therapeutischen Anbindung. Also die Scham haben wir heute immer noch. Also dieses Stigma, das treibt mich ja auch an, auf Social Media auch präsent zu sein, um da einfach dieses Stigma mal zu brechen. Und auch ganz viele von meinen Klienten stellen sich häufig dann auch die Frage, wenn sie erkrankt sind an einem Burnout, an einer Depression, an einer Angsterkrankung, wem kann ich es erzählen? Erzähle ich es überhaupt? Weil es einfach auch teils wirklich schambehaftet ist. Und deswegen finde ich das immer so schwierig zu sagen, es ist heute mehr wie damals, weil damals hat vielleicht noch niemand so groß drüber geredet oder es wurde auch noch gar nicht so viel diagnostiziert. Also man muss ja auch sagen, die Psychologie bleibt immer noch eine recht junge Wissenschaft. Und auch das ganze Verständnis und die Sensibilisierung, die steigt und steigt ja auch immer mehr, Gott sei Dank. Und deswegen mag ich mich da gar nicht groß positionieren, weil wir immer schon, glaube ich, unfassbar viele psychische Erkrankungen gehabt haben. Wenn du schon alleine mal gucken würdest, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war wahrscheinlich Deutschland halb traumatisiert von all dem Kriegserleben. Aber ja, es wurde nicht diagnostiziert, es war auch gar keine Zeit dafür, ne, für irgendwie die Psyche. Es ging einfach wieder um den Aufbau von Deutschland. Und deswegen, ja, wir sind jetzt einfach da, dass das einfach mehr Raum bekommt, das ganze Thema. Und deswegen, glaube ich, wird es sichtbarer und man hat das Gefühl, es wird mehr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es mehr ist.
Ja, da hast du einen Punkt tatsächlich, gell? Also die Dunkelziffer war wahrscheinlich sehr hoch.
Absolut, absolut. Und das, was wir immer nur wissen und was wir greifen können, sind irgendwie die Zahlen dann, die Krankenkassen rausbringen. Also die bringen ja regelmäßig ihre Reports raus und die kriegen es natürlich zu fassen, weil jemand, der beim Arzt dann wegen einer Depression krankgeschrieben wird, dann haben wir jemanden, der es erfasst. Aber es gibt ja auch ganz viele, die gehen mit einer Depression gar nicht zum Arzt und versuchen sich irgendwie selber wieder rauszuhangeln. Oder ich habe ja auch ganz viele von meinen Klienten, die kommen extra zu mir, weil ich ja nicht über das Krankenkassensystem laufe und es bei mir eine Selbstzahlerleistung ist, was eben den Vorteil auch hat, es taucht halt nirgends auf. Und dann ist es jemand, der bei mir in Behandlung ist, der ist depressiv, aber der wird nicht in einer Statistik auftauchen. Weil der eben, ne, also müssen wir uns auch bewusst machen, also diese ganzen Statistiken, die wir dann immer mal sehen, von unterschiedlichen gesetzlichen Versicherungskassen, Das sind aber nur die, die offiziell beim Arzt landen. Mhm. Und die Dunkelziffer ist eine große. Also ich habe irgendwann mal gehört, jeder dritte Erwachsene erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Depression.
Ja, es ist aber so, wie sich die Gesellschaft entwickelt, ja, auch kein Wunder.
Also, nee, das ist richtig, ja.
Ja.
Das ist richtig.
Wenn man sich mit seelischer und mentaler Gesundheit befasst und, also ich meine, das ist ja allein was uns gerade die letzten paar Jahre auch von außen, seitens der Politik, seitens auch einer Entwicklung, Social Media etc., alles, was da so auf uns einprasselt. Ja. Ich habe mal gehört, dass anscheinend irgendwie Bauer vor 200 Jahren, der hat, ich glaube, in seinem ganzen Leben den Input gehabt, den wir an einem Tag bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig zitiere, aber selbst wenn es in einer Woche passiert, ist es ja. Also du musst ja schon wirklich sehr, sehr stark bei dir selbst sein und dich selbst erkennen und akzeptieren, dass du ja in dieser schnelllebigen Welt mit sehr viel, ich sage jetzt mal einfach, schlechten Nachrichten von außen trotzdem noch klarkommst.
Aber auch die guten Nachrichten. Also, jede Information ist ein Impuls, der hier oben verarbeitet werden muss. Und das sind einfach unfassbar viele Informationen jeden Tag, die wir erhalten. Und das ist ein Teil des Bausteins, warum viele auch eben in diese Überforderung kommen. Weil es ist einfach auch ganz schön viel.
Wir kommen da später nochmal ein bisschen drauf. Mich würde es echt interessieren, weil da haben wir noch nie drüber gesprochen. Wie bist denn du eigentlich von Kassel am Degernsee gekommen?
Ja, jetzt wird's privat.
Ja, du musst die Details privat. Kannst du ja auslassen.
Ja, nee, da bin ich ja auch transparent. Und ich meine, ich bin Psychologin, ich habe einen guten Werkzeugkoffer und dennoch passiert das Leben bei mir eben auch. Und das war im Endeffekt für alle sehr überraschend, dass ich meine Koffer gepackt habe und Kassel verlassen habe, weil ich immer gesagt habe, ich werde hier alt. Ne? Und dann war es aber einfach so, durch eine Trennung zum einen war ich partnerschaftlich auf einmal nicht mehr so verwurzelt in Kassel. Ich habe zwar Familie, Freunde, ein Riesennetzwerk dort, aber ja, das war so auch so langsam Mitte 30. Alle haben da ihre Kinder bekommen, vorher geheiratet und du stehst auf einmal als Single wieder in diesem ganzen Netz und dann hat es mich beruflich auch nicht mehr so herausgefordert. Also Kassel, man sagt immer, ist ein Dorf mit Straßenbahn und es gibt ein paar gute Möglichkeiten zu arbeiten, aber die sind auch begrenzt. Und so richtig habe ich auch beruflich gemerkt, es kitzelt mich irgendwie nichts. Und dann lag ich tatsächlich auf dem Sofa und habe mir die Frage gestellt, was brauchst du eigentlich, um glücklich zu sein? Und dann, und jetzt wirst du wahrscheinlich deinen Kopf schütteln, kam ich auf das Ergebnis, Berge, Wasser, davon lebt sie schlecht, also auch noch ein Arbeitgeber. Mhm. Und dann habe ich gegoogelt. Und da wir gerade bei zum Beispiel Reha-Kliniken, die liegen häufig in sehr schönen Regionen und mit Bergen und Wasser war schon mal gesetzt, ich komme in Bayern raus. Mhm. Und dann waren meine Treffer tatsächlich alle in Bayern. Und dann habe ich mir da ein paar nette Kliniken rausgesucht, die mich einfach angesprochen haben vom Internetauftritt und von den Inhalten, die sie so haben. Ja, und dann habe ich mich einfach mal blind beworben. Und dann war tatsächlich die Klinik hier am Tegernsee damals mein Favorit. Und die waren auch direkt on fire, kann man sagen. Und dann hat das zwischen uns richtig schnell gematcht. Und ich war vorher noch nie am Tegernsee. Also das war richtig Blindflug ins Unbekannte und habe dann gesagt, ja gut, probiere ich aus. Ich kann ja, wenn es mir nicht gefällt, wieder zurück nach Kassel. Ja. Ich habe ja nichts zu verlieren. Also ich habe auch immer viele sagen immer, es ist Mut. Ich finde es immer gar nicht mutig, weil ich mir denke, ja, mir kann ja nichts passieren. Dann gehe ich halt wieder zurück, habe ich halt eine Erfahrung gemacht. Ja, und das war so ein bisschen Ausgangslage für mein heutiges Dasein hier am Tegernsee. Es war dann nicht so ein gutes Timing, weil ich bin dann runtergezogen und habe dann in der Klinik angefangen zu arbeiten und 4-5 Monate später kam Corona. Mhm. Und das war so, ich sag mal, die zweite große Prüfung in meinem Leben, weil ich ein unfassbar sozialer Mensch bin. Also ich brauche da wirklich meine Freunde, also viel irgendwie einfach Menschen im Kontakt unterwegs sein, schönes Erleben. Ja, ich meine, ich brauche jetzt hier niemanden erzählen, was Corona bedeutete. Mhm. Und ich war hier frisch hergezogen und ich kannte halt noch niemanden. Mhm. Und dementsprechend war es ein sehr, ja, auch einsames Jahr. Also Einsamkeit ist ja auch ein immer größer werdender Begriff in unserer Gesellschaft. Und da ist mir das auch selber mal begegnet, wie es sich anfühlt, auf einmal einsam zu sein, weil mein soziales Umfeld, was ich einfach hatte, war 500 Kilometer weit weg. Ansonsten war ich täglich im Kontakt in der Klinik mit Menschen, aber da geht es ja um deren Probleme, nicht um meine. Und ja, dann habe ich das Beste draus gemacht. Und es war aber auch so eine wertvolle Zeit, weil ich durfte noch nie so viel Zeit mit mir selber verbringen und habe auch festgestellt, dass ich das auch ganz schön gut kann und dass ich auch sehr kreativ geworden bin, habe da unfassbar viel Unterschiedliches gemacht. Und ich war damals auch frisch hergezogen und ich habe einen Hund und war dann auch so viel in der Natur unterwegs und konnte den Tegernsee so richtig in seiner Natürlichkeit kennenlernen.
Ich besser kennenlernen wie manche Einheimische wahrscheinlich.
Ist so. Und ich habe das eben nicht verstanden, weil es war ja für mich, ich kannte es ja nicht anders. Ja. Und ich war häufig auf Berggipfeln alleine und saß manchmal alleine am See beim schönsten Wetter, weil es war zeitweise durfte ja keiner irgendwie hier rausfahren. Und als dann irgendwann es mit Corona hinter uns dann lag, dann habe ich diesen Wahnsinn verstanden, der hier teilweise ja wirklich mit Tourismus und Tagesausflug dann hier manchmal herrscht zu Stoßzeiten. Und ich habe den Tegernsee richtig in seiner Natürlichkeit kennengelernt. Und da bin ich auch total dankbar drum. Und ich habe die Zeit auch genutzt. Also ich saß nicht irgendwie traurig, depressiv zu Hause, sondern habe da einfach auch geschaut, okay, was kann ich jetzt im Rahmen dieser Möglichkeiten einfach machen?
Hat dir diese Zeitart zu einer besseren Psychologin gemacht? Ich verdeutliche mal meine Frage. Ich denke mir das immer, wenn du jetzt die Kirche anschaust zum Beispiel. Und jetzt soll ein Pfarrer dir was über eine Ehe sagen, obwohl er selbst nicht heiraten darf. Ich denke mir immer, das ist irgendwie, ich verstehe das nicht, wenn man über was spricht, was man nie selbst erleben wird oder erleben kann. Plakatives Beispiel jetzt, aber ja. Wenn ich als Psychologe ja selbst, ich bin ja ein Mensch, also das heißt, einige der Dinge, die oder Themen, mit denen Menschen zu dir kommen, hast du ja vielleicht schon selbst erlebt. Vielleicht in geschwächter Form oder so, aber hilft dir das was, wenn du dich besser in Menschen reinversetzen kannst?
Jein, also einmal will ich an der Stelle dann direkt nämlich auch mit aufräumen, es schwingt ja auch immer so mit irgendwie so, jeder Psychologe hat einen an der Klatsche und das kommt auch häufig daher, dass tatsächlich auch die größten Baustellen haben, dann auf einmal sich berufen fühlen, in diese Richtung zu gehen. Und das ist nicht der ganz hilfreiche Ansatz, denn du musst für dich unfassbar klar sein und auch gesund sein, um überhaupt gut für einen anderen, der es eben gerade nicht ist, da zu sein.
Ja, unbedingt.
Und deswegen ist es jetzt auch gar nicht so förderlich, wenn du selber zu viele Baustellen hast. Und es ist auch am Ende so, dass du nicht, also ich kann ja gar nicht jede psychische Erkrankung mitgemacht haben, weil es gibt da auch so ein breites Spektrum.
Und du bist ein Leben lang beschäftigt und hast immer noch nicht alles
durch. Und hast noch nicht angefangen zu arbeiten, genau. Und das brauchst auch gar nicht, weil, weißt du, da, also wenn wir jetzt mal von ausgehen, wir beide hätten eine Depression. Deine Depression ist nicht meine Depression. Also auch jede psychische Störung ist total individuell und auch was dazu geführt hat, ist auch immer, hat individuelle Bausteine. Es gibt immer einen gemeinsamen Nenner, aber es gibt auch ganz viel Individualität. Und deswegen geht es eigentlich eher in meinem Beruf darum, so einen empathischen, hermeneutischen Ansatz zu haben. Also mir geht es darum, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, zu verstehen, dich zu verstehen, also mein Gegenüber dann zu verstehen. Und da das tue ich anhand von Kommunikation, indem ich eben Fragen stelle und dann wir eben auch über die Gefühlswelt meines Gegenübers reden. Weil wenn wir jetzt beide eine Geschichte hören, dann löst es in mir vielleicht Traurigkeit aus und in dir Ärger, so, obwohl wir dieselbe Geschichte gehört haben. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht notwendig, dass du jetzt irgendwie da selber ganz viel selbst erlebt hast, weil, wie gesagt, das ist hochgradig individuell, wie ich das dann, ne, ich bleibe bei dem Beispiel, wir hätten beide eine Depression, dann wäre meine Depression anders wie deine Depression.
Mir ging es tatsächlich mehr um das Gefühlsleben, also ich konnte nur, also meine Seite mal erzählen, ich hatte am Anfang jetzt gerade mit dieser Einsamkeit überhaupt kein Problem, weil ich da immer nur Triathlon-Profi war. Bei mir war es eher andersrum, dass mich Menschen besser verstanden haben. Weil mein Leben ist aus wenigen Menschen oder hat immer schon aus wenigen Menschen bestanden. Gerade wenn du im Leistungssport auf der Ebene unterwegs bist, bist du meistens mit dir selbst alleine und hast vielleicht so ein paar Menschen um dich rum ab und an. Also du reist alleine zu Rennen und so weiter und so fort. Du machst vieles mit dir selbst aus. Und danach habe ich das Gefühl gehabt, haben sich Menschen besser in mich hineinversetzen können, weil sie verstanden haben, wie es ist, allein zu sein. Oder eben nimmer diese extreme soziale Bindung zu haben wie vorher. Oder mal mit dieser Einsamkeit und mit sich selbst mal Kontakt aufgenommen haben.
Ja, aber da müssen wir ein bisschen differenzieren. Einsamkeit und alleine sein. Das, was du in
deinem... Für mich ist alleine sein.
Du warst, genau, du warst
alleine sein.
Auch. Genau, und alleine sein ist wunderbar, ist unfassbar schön. Einsamkeit hat im Endeffekt, also wann wird alleine sein zur Einsamkeit, wenn ich eine Diskrepanz habe? Ich habe eigentlich einen Wunsch nach sozialer Anbindung, nach Zugehörigkeit, nach Kontakt und hab ihn aber nicht. Und das war ja zu Corona, weil, ne, ich meine, ging ja allen so, du solltest dich fernhalten, ne, du bist ins Homeoffice gesetzt worden, auch die Kinder, ne, durften nicht mehr miteinander spielen. Also auf einmal wird dir ja untersagt, dass du das machen darfst. Und dann ist es eben auf einmal ja nicht mehr ein freiwillig gewähltes, ich will mit mir sein, sondern es wird ein auferlegtes. Und wenn dein Wunsch ein anderer ist, und hier kommen wir auch dazu, welche Persönlichkeitsstruktur hat man zum Beispiel? Also ich habe schon eher eine extrovertierte Persönlichkeitsstruktur und Extrovertierte brauchen einfach mehr soziales Umfeld, also die soziale Interaktion wie ein Introvertierter. Ein Introvertierter, der ist happy, wenn er sich ein ganzes Wochenende mit seinem Buch vergraben kann und muss vielleicht mit niemandem reden. Ich sag's mal ein bisschen überspitzt, ne? Und während jemand mit einer extrovertierten Persönlichkeitsstruktur da schon auch mehr dann in den Leidensdruck kommt. Also du merkst da schon, ne? Das kann man so pauschal dann gar nicht sagen.
Wie siehst du das? Jetzt haben ja wir ist ja Gott sei Dank Corona vorbei. Wir haben so viele Möglichkeiten wie noch nie mit Menschen zu interagieren. Ob es jetzt persönlich ist, ob es über online ist, wie auch immer. Und trotzdem wird die Einsamkeit viel größer.
Ja, weil es nicht die Quantität, sondern die Qualität ausmacht. Und die Qualität hat damit zu tun, wie verbunden fühle ich mich. Ich kann mit 10 Leuten im Urlaub sein, aber wenn ich mich nicht verbunden fühle mit den Menschen, weil es vielleicht ein ganz anderer Schlag Mensch ist, weil die nicht meinen Werten, meinen Interessen entsprechen, dann kann ich auch in einer Gruppe mit 10 Leuten mich einsam fühlen. Und es ist am Ende wirklich diese Qualität, die uns ein bisschen abhanden kommt. Also auch aufgrund dieser Schnelllebigkeit, der vielen Verfügbarkeit und eine gute Beziehung, eine qualitative Beziehung zu haben, das kostet halt auch Zeit und Fokus und auch sich das als Priorität zu setzen. Und wir unterschätzen da auch häufig, dass auch das Soziale ist eine wichtige Säule für die mentale Gesundheit, weil wir einfach soziale Wesen sind und wir das für uns brauchen, der eine mehr, der andere weniger, aber wir brauchen es alle. Und eben aber nicht die Quantität, sondern die Qualität. Und da geht es eben drum, ist jetzt auch die Frage, wenn da jetzt jemand irgendwie zuhört und sagt, ja, puh, wie schaffe ich das aber? Und da fängt es auch erstmal wieder bei dir an, dir bewusst zu machen, wer bist du denn? Was sind deine Werte? Was hast du für Interessen? Und dann eben zu gucken, sich dann dahin zu bewegen, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, eben auf Gleichgesinnte zu treffen. Also erlebe ich auch immer wieder von Klienten, die in Freundeskreisen irgendwie auch mal reingerutscht sind oder damals hat es gepasst und heute passt es auf einmal nicht mehr. Wir entwickeln uns ja auch alle weiter. Und das gehört auch dazu, immer mal regelmäßig zu überprüfen, tun mir die Menschen, die um mich herum sind, tun die mir denn gut? Ja. Und dann aber auch da mutig zu sein und Menschen auch ziehen zu lassen. Mhm. Um dann eben auch wieder Raum aufzumachen für Menschen, die einem gut tun.
Das war ja dann so final anscheinend nicht die Klinik für dich. Du hast gesagt, es kam Corona, du warst in der Klinik, das war irgendwie so, wie hat man es genannt, Social Distancing.
Ja.
Wie war die Zeit dann?
Da muss ich auch nochmal ausholen, weil ich habe auch damals schon immer parallel eine Selbstständigkeit gehabt. Also ich bin jetzt, glaube ich, schon im 9. Jahr meiner Selbstständigkeit. Das heißt, wo ich jetzt am Tegernsee hier unten war, hatte ich schon auch diese Selbstständigkeit, weil man muss dazu sagen, ob Psychiatrie, Wohngruppe oder eben jetzt dann auch die Klinik am Tegernsee, ich habe immer in Teilzeit gearbeitet. Mhm. So 60-70%, das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig, weil Work-Life-Balance. also ich habe immer nur Teilzeit gearbeitet in Kliniken, um noch einen anderen Teil meiner Zeit mit dieser Selbstständigkeit zu verbringen. Und dann hat sich für mich eben diese Klinikarbeit zu Corona, es hat sich irgendwie für mich nicht mehr schön angefühlt. Mhm. Also diese ganzen Rahmenbedingungen, die haben mir selber nicht mehr so getaugt. Mhm. Und parallel stieg die Anfrage immer mehr von der Selbstständigkeit. Also immer mehr Klientenanfragen, weil auch hier jeder, der es schon mal probiert hat, einen Therapieplatz zu finden, weiß teilweise ein Dreivierteljahr, ja, sucht man und wartet man. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, Mensch, dann gehe ich jetzt mal voll in die Selbstständigkeit rein. Und dann war ich eigentlich sehr solide aufgestellt, weil zu Corona gingen natürlich diese Unternehmensanfragen, die waren platt, da lief gar nichts. Und dafür sind die Einzelgespräche aber unfassbar gestiegen. Oder ich habe auch mit einigen Unternehmen, haben wir es auf einmal digital dann umgestellt, wo wir sonst eigentlich einen dreitägigen Vor-Ort-Workshop hatten, haben wir es dann in ein digitales Konzept umgewandelt. Also einige Firmen waren da auch dann auch sehr schnell dabei und haben gesagt, hey komm, lass uns da ein digitales Konzept draus machen. Und so ist es dann auch ein bisschen gekommen, dass ich ja immer mehr auch in die digitale Welt eingestiegen bin, weil ich bin ja heute auch eher digital zu greifen wie live und in Farbe.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ja. Warum?
Also einmal darum, weil es dann natürlich, wie es ja so vielen geht, ne, die dann auch vom Büro ins Homeoffice mussten und dann auf einmal gemerkt haben, ach, hat auch Vorzüge. Und es gibt auch eine gute Studienlage, die auch einfach sagt, dass Coaching oder Psychotherapie digital genauso gut funktioniert, weil da gibt es auch irgendwie häufig noch so ein bisschen Skepsis, aber die ist gar nicht begründet. Es braucht an der einen oder anderen Stelle eine andere Methodik, aber es hat eben auch seine Vorteile. Es hat die Vorteile der Anonymität, weil sonst hat man ja häufig auch so, oh, wenn mich jemand in die Praxis reinlaufen sieht, ne, dann weiß man, ne, da sind wir wieder bei der Scham, beim Stigma. Und so, du kannst eben das für dich anonym machen, du kannst von überall teilnehmen, also hast diese örtliche Flexibilität. Und das ist jetzt so ein bisschen dieser zweite Grund, weil ich gucke natürlich auch immer, was taugt mir. Und ich bin auch so unfassbar gerne örtlich flexibel. Mhm. Und letztes Jahr war ich ja 3 Monate in Portugal und habe von Portugal aus dann gearbeitet. Und das kannst du halt nicht, wenn du 5 Tage die Woche einen Praxisraum hast, deine Klienten es gewohnt sind, dich vor Ort anzutreffen, dann kannst du nicht den Move machen und sagen, oh, ich bin mal 3 Monate weg. Mhm. Und so kam das, weil ich auch das mag, flexibel sein zu können. Eigentlich bin ich jetzt auch dieses Jahr sehr viel hier gewesen, aber diese Option zu haben, wenn es mich mal wieder packt, dann ist es kein Problem, weil die Arbeit kann dann mit. Und meine Klienten schätzen das einfach auch, weil es auch selber viele Menschen sind, die businesstechnisch sehr viel unterwegs sind und die es auch gar nicht schaffen würden, regelmäßig irgendwie dann hier vor Ort sein zu können. Und ja, so hat sich das entwickelt, dass ich eher im digitalen Raum unterwegs bin.
Macht mega viel Sinn.
Ne, finde ich auch. Ja.
Und trotzdem hast du seit Anfang 2024 so eine kleine Anlaufstelle, wo du doch wieder persönlich arbeitest.
Ach, weiß gar nicht, welche du meinst. Ja, genau. Nee, also dass sich das mit uns ergeben hat und dass ich hier dann freitags einen Raum einfach habe, wo ich es anbieten kann, finde ich selber auch total schön. Weil dieses, ich brauche schon auch, es ist eine andere Methodik, die man digital machen kann. Und es ist schon auch manchmal einfach sinnvoll, sich zu sehen. Und es ist auch ein bisschen anders. Aber ich kann auch gar nicht sagen, dass es nachteilig ist. Weil ich habe ja auch Klienten, die springen ja auch. Die machen es teils digital und dann kommen sie mal persönlich vorbei. Und ich habe ja auch immer mal irgendwie so Workshop-Events auch gemacht, wo man sich auch mal dann live treffen konnte. Und ich habe immer die Rückmeldung bekommen, dass die Leute, die ich erst nur digital hatte und die mich dann mal live dann kennengelernt haben, die irgendwie gesagt haben, es ist gar kein Unterschied. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein total schönes, eine total schöne Aussage. Ja. Und dennoch bin ich auch froh, hier mit euch jetzt auch ja verbunden zu sein, ja dann auch Klientenfälle gemeinsam auch lösen zu können. Also auch hier wieder die bestmöglichen Wege zu finden, weil wenn ich mich ja noch richtig erinnere, habe ich euch ja damals angepinnt, weil es eben genau dieses war, wir haben ja unterschiedliche Säulen für die Gesundheit, auch für die mentale Gesundheit. Und Bewegung und Ernährung sind auch zwei unfassbar wichtige Säulen. Ich bin da halt einfach nicht der Profi. Also ich habe so ein paar psychologische Insights, die ich da auch zu sagen kann, aber ich bin absolut die falsche Person, irgendwem irgendwas über die richtige Ernährung zu erzählen. Und deswegen fand ich das auch einfach so schön, da jetzt diesen ganzheitlichen Ansatz wieder zu haben. Weil das ist natürlich das Manko, was dir in so einer Selbstständigkeit dann eher abhanden kommt, weil in Kliniken arbeitest du ja immer mit multiprofessionellen Teams zusammen. Du hast ja alles von Ernährungsberatern, Physiotherapeuten, hast alles in der Klinik unter einem Dach und kannst dich dann auch immer gut austauschen. Und das ist dann schon was, das ist in der Selbstständigkeit, in der kompletten Selbstständigkeit geht einem das natürlich verloren. Und es ist irgendwie schön, eben auch gemeinsam da auch an Zielen zu arbeiten.
Und du hast halt einfach die Chance, dass du dir dann dein Netzwerk aufbaust aus Profis in verschiedenster Art und Weise.
Genau.
Du hast das gerade ein bisschen angesprochen. Bewegung und Ernährung hat einen großen Anteil auch, wie es dir psychisch geht. Möchtest du das so ein bisschen erklären, was spielt da eine Rolle? Warum ist das wichtig?
Ja, also es ist einmal natürlich unfassbar wichtig, brauche ich dir ja nicht zu erzählen, für den Stoffwechsel. weil wir natürlich auch einfach gewisse Botenstofftransporte brauchen, ne? Damit unser Gehirn einfach auch in einer guten Leistungsfähigkeit ist, Fokus, Konzentration eben auch einfach halten kann. Und da ist das Thema Sport und Ernährung einfach unfassbar wichtig. Und zu Anfang des Jahres hatte ich auch irgendwie so eine Phase, wo ich mich unfassbar schlecht konzentrieren konnte. Mhm. Und ich aber ja auf der Verhaltensebene so da immer ganz gut dabei bin und weiß auch, was kann ich tun, was soll ich tun, läuft gerade irgendwo was in einer Disbalance und das aber alles in einer guten Balance war und trotzdem war ich so ein bisschen dumpf im Kopf. Und dann habe ich eine Blutanalyse machen lassen und dann kam im Endeffekt einfach auch ein Nährstoffmangel raus. Ja, und ich hätte damals intuitiv gesagt, es ist Eisen, es war dann aber Vitamin D, was wir ja alle mehr oder weniger dann haben im Winter, aber es waren auch Folsäure, Selen und Vitamin B. Ja, genau, Vitamin B. Und das hat dann im Endeffekt mich ein bisschen dumpf im Kopf werden lassen. Mhm. Ja, und da kannst du, und da muss man dann auch die eigenen Grenzen, Gesprächstherapie, Coaching, kann unfassbar viel bewirken, aber wenn dir gewisse Nährstoffe, die du einfach nicht durch eine, ja, dann umfangreiche Ernährung zu dir führst und du dann da irgendwie einen Nährstoffmangel entwickelst und dann, ja, funktioniert es hier oben dann irgendwann auch nicht mehr so gut.
Der Körper ist ein Wunderwerk, wie das alles zusammenhängt.
Es ist ein feines System, ja. Es ist ein feines System und es gilt es immer eben zu beobachten und zu schauen. Ne? Und genau, ja, und da brauchst du dann einfach, und das ist auch dieser ganzheitliche Ansatz, den ich eben auch immer habe, auch die eigenen Grenzen zu erkennen und eben auch zu gucken, okay, und wo brauchst du jetzt mehr? Oder wenn jemand da für sich dann auch einfach wieder in eine körperlich andere Leistungsfähigkeit kommen möchte, da bist du dann einfach der bessere Ansprechpartner. Ne? Du hast da ganz andere hilfreiche Strategien in deinem Köfferchen, da ist in meinem Köfferchen, da ist was drin, aber bestimmt nicht so viel wie deins. Und da ist es ja auch, also es ist alles so komplex und da, ne, wenn jeder einfach da bei sich bleibt, was er einfach gut kann und ich kann halt, weil was sind diese 5 Säulen? Sind halt einfach Stress, also Stressmanagement. Das zieht sich bei mir durch mein Leben wie ein roter Faden. Das hat mich damals im Studium schon gecatcht und dann war es ja auch der Start meiner Selbstständigkeit. Also Stress kann ich oder Stressmanagement, sagen wir es mal so. Und dann ist es eben Schlaf, weil ich habe damals tatsächlich, ich habe ja gesagt, ich war im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg und da bin ich zur zertifizierten Schlaftrainerin auch ausgebildet worden, weil da gibt es ein ganz großes Schlafforschungslabor in Hamburg. Und dann eben die dritte Säule ist die Entspannung. Da haben wir ein ganz breites Feld von progressiver Muskelentspannung, autogenem Training, Meditation und ganz viel mehr. Und Entspannung, und das wissen auch viele nicht, ist halt eine Fähigkeit und ich kann die verlernen. Ne?
Ja, aber und, ich kann sie auch wieder erlernen.
Genau, und viele haben sie halt verlernt. Ja. Ne? Und das sind so diese 3 Säulen, wo ich sage, da bin ich richtig Profi. Mhm. Und eben diese Säule Bewegung und Ernährung, da kann ich Grundlagenwissen noch vermitteln, aber dann bin ich da raus. Mhm. Und deswegen ist es so ein unfassbar gutes Match hier mit uns.
Ja, unbedingt. Also bei uns tatsächlich, also jeder, der sich mit uns mal auseinandergesetzt hat, der kennt diese Säulen ja irgendwo her. Mhm. Und ich finde es so spannend, weil über die Atemglasdiagnostik können wir das Ganze ja mal so sichtbar machen, so wo hängt derjenige gerade und wie schaut so auf zellulärer Ebene der Stoffwechsel aus. Ja. Und wir haben oft dann auch Menschen, gerade so am Anfang, jetzt mittlerweile sehen wir das deutlich schneller, aber gerade am Anfang wirklich ab und zu mal Menschen gehabt, wo du gemerkt hast, okay, schau mal her, der isst jetzt seit 2 Monaten so richtig gut, aber es passiert gar nichts. Und da im Thema Stoffwechsel, es verändert sich nichts, die Werte sind genauso bescheiden. Mhm. Bis wir dann wirklich dann über die Dauer immer tiefer oder enger mit den Menschen zusammengearbeitet haben, tiefer reingekommen sind, wo du dann merkst, ah, okay, schau mal her, es geht um Thema Ängste, Gefühle, also jetzt noch gar nicht einmal in Richtung psychische Erkrankung.
Ja.
Sondern vor allem eben Stress, Angst, negative Gefühle, Glaubenssätze, aus denen man nicht rauskommt und so weiter. Und das beeinflusst den Stoffwechsel wirklich extrem.
Total.
Also dann konnte die gute Ernährung auch nicht mehr so viel ausrichten.
Richtig, genau. Es ist, ich sage mal, es ist wie so ein Uhrwerk, ne? Und es sind so, jeder Bereich ist wie so ein, also verzahnt miteinander. Und wenn da auf einem Rad es irgendwie nicht richtig passt, dann hakt es im gesamten System halt auch einfach. Und es hat auch Einfluss auf eben die anderen Bereiche. Es ist ja genauso, wenn du auf einmal schlecht schläfst und dir fehlt der Schlaf, ist unsere Regenerationszeit, ne? Wo wir einfach irgendwie erholen, regenerieren, wieder auftanken. Und wenn dir das abhanden kommt, dann löst es häufig ja so eine Abwärtsspirale auch einfach, tritt es los. Mhm. Und deswegen dürfen wir auf jeden dieser Bereiche unsere Aufmerksamkeit richten und achtsam sein.
Achtsam sein trifft es wahrscheinlich ziemlich gut, ja.
Ja, ist ein großer Schlüssel.
Du hast auf deiner Website, schreibst du, ich zitiere mal, Verantwortung für sich selbst übernehmen. Mhm. Ich habe das letzte Mal in einem Podcast einmal mit der Nani gehabt, also, die hat auch gesagt, sie möchte dem Menschen den Schlüssel in die Hand geben. Mhm. Möchtest du dem Menschen quasi lernen, dass er für seine mentale Gesundheit auch selbst die Verantwortung hat?
Total. Also ich habe immer heute Morgen erst in einem Klientengespräch wieder mal zitiert, einer meiner Lieblingssätze, wenn jeder für sich sorgt, ist jeder versorgt. Kinder und Pflegebedürftige hier mal ausgenommen, aber jeder von uns als Erwachsener ist erstmal für sich verantwortlich. Und das bedeutet, ich bin für meine Gefühle, für meine Bedürfnisse verantwortlich. Es ist nicht mein Gegenüber, was jetzt die Verantwortung hat, dass mein Bedürfnis irgendwie gedeckt ist, sondern ich bin dafür verantwortlich. Und das geben wir schon häufig gerne ab ins Außen. Und da fängt schon der erste Schritt eigentlich an, diese eigene Verantwortung zu übernehmen und auch diese Verantwortung für die Gesundheit, denn viele denken auch immer, Gesundheit ist so ein Selbstläufer. Und dann kommt sie mir irgendwie abhanden und dann merke ich auf einmal, hoppla. Und das ist eben auch ein Gut, was wir unterschätzen. Wir können über einen sehr langen Zeitraum wirklich viel Leistung bringen, ohne immer wieder auch irgendwie das selber reinzuschütten. Aber wenn ich sage, es ist ein bisschen so wie Raubbau. Wenn ich zu lange Raubbau an mir betreibe, dann ist irgendwann auch der Puffer aufgebraucht. Mhm. Und dann holpert es halt eben immer mehr. Und im Worst Case wird es eine psychische Erkrankung. Weil, muss man auch nochmal sagen, jede psychische Erkrankung, die sagt dir ja was. Mhm. Die hat eine Message. Und das gilt es ja auch immer herauszufinden. Und das, was mich aber ja auch so antreibt, also ich bin ja viel auch auf dem präventiven Sektor unterwegs, weil ich das auch in Kliniken so häufig gehört habe von Patienten, die gesagt haben, hätte ich das Wissen noch vorher gehabt, dann wäre mir das doch gar nicht passiert. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen ärgert. Es erzählt uns ja niemand. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, es ging darum, du sollst gute Noten schreiben, aber niemand sagt dir, wie geht denn richtiges Lernen? Ich habe das im Studium gelernt, weil es dann eben, ich hatte pädagogische Psychologie und im Studium, weil ich Psychologie studiert habe, habe ich dann überhaupt mal gelernt, was sind eigentlich richtige Lernstrategien? Und ich frage mich, warum hat mir das keiner in der Schule erzählt, wo es ja darum ging, dass ich diese Fähigkeit haben soll?
Jahrelang nur lernen sollst.
Richtig, ne? Und also ich habe einfach so viel Wissen, was jedem einfach helfen kann, gesund und zufrieden durch sein Leben zu kommen. Weil nur wenn du gesund bist, bist du in deinem Wohlbefinden. Und wenn du in deinem Wohlbefinden bist, bist du einfach auch in deiner Zufriedenheit und in deinem Glück und kannst auch das Leben so gestalten, wie du dir das wünschst. Mhm. Und dieses Wissen da auch einfach zu teilen, ist so ein bisschen das auch, wo ich meine Verantwortung auch sehe, weil ich bin sehr gut, die Verantwortung über meine Gesundheit zu übernehmen. Ich glaube, so Work-Life-Balance läuft, check. Aber ja, das halt auch weiterzugeben, weil es wäre so eine unfassbar schöne Gesellschaft, wenn wir alle in unserem Wohlbefinden wären.
Ich habe meinen Coach gehabt, der hat gesagt, Markus, du musst dir dein Gehirn vorstellen wie ein Restmülleimer in der Küche. wenn der maximal voll ist, trägst du ihn auch raus, weil sonst geht er über.
Charmant.
Mhm. Wenn du das mit deinem Kopf nicht machst, oder keiner macht es mit seinem Kopf, und das heißt, geht der Müll auch irgendwann über.
Ja.
Du brauchst dich nicht wundern, wenn irgendwann einmal was passiert dann. Also das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt gerade richtig zitiere, aber das war das Grundbild dahinter.
Ich habe ein anderes Bild, ich habe immer den Rucksack und das Leben passiert und es fällt einfach immer wieder auch was in diesen Rucksack rein und der wird halt immer schwerer und schwerer und sich immer mal, das redet nicht von jährlich, aber ne, mal nach 4, 5 Jahren mal hinzusetzen und mal zu gucken, so was ist denn jetzt alles passiert und was hat was mit mir auch angestellt und das ist ja das, was ich immer sage, was in Coaching- und Psychotherapieprozessen passiert. Wir gucken uns den Rucksack an und wir räumen den auf. Und wir gucken, ob gewisse Dinge da komplett raus können oder aber da gewisse Dinge einfach gut sauber abgestellt werden. Also jeder kennt das ja, du hast einen Kellerraum und es kommt immer rein und rein. Und nach 2 Jahren stehst du da und denkst dir, oh mein Gott, was ist passiert?
Und denkst dir, what?
Oder so. Und jeder kennt es doch, man schiebt es so vor sich her. Und wenn man aber es geschafft hat, diesen Raum, diesen Kellerraum aufzuräumen, wie gut sich das anfühlt. Und eigentlich, und das dürfen wir auch mit unserem Leben immer mal wieder tun, also mit dem, was passiert, und du hast es eben ja schon angesprochen, mit den Reizen, mit den Impulsen, es passiert eine Menge. Und sich da auch immer mal wieder allein sein oder eben mit einem Profi dann auch die Zeit zu nehmen, um mal zu sagen, ich räume jetzt hier mal ein bisschen auf, ich mache ein bisschen Ordnung und dann ist es mit dem Rucksack, dann wird der wieder leichter und dann geht es auch wieder ganz anders durchs Leben, wie wenn du da so einen richtig vollgepackten, schweren Rucksack da mit dir umherschleppst.
Also ich muss sagen, mir hat da brutal geholfen, Struktur reinzubringen. Also ich habe bestimmt jetzt ja von 2016 ganz intensiv bis 2022 mental gearbeitet.
Mhm.
Hat früher mit der OP damals und dann mit dem Leistungssport zu tun gehabt.
Ja.
Und von dem Moment an, ich habe immer mehr gelernt, wie ich das in den Alltag integrieren kann.
Mhm.
Also ich muss schon sagen, ich merke das, wenn jetzt eine Woche so richtig intensiv ist und ich habe wenig Zeit zu reflektieren. Also das ist für mich so einfach so eine Übung, wo ich sage, ich bin mal alleine, reflektiere mal, taugt mir mein Leben gerade?
Ja.
Macht es gerade Spaß, wie es ist, oder muss ich Stellschrauben verändern? Das ist für mich tatsächlich was geworden, was ich fast schon täglich oder auch dann in größeren Abständen, zum Beispiel, wenn man jetzt mal sagt, jetzt so die Weihnachtszeit ist ja prädestiniert dafür, dass man mal sagt, okay, jetzt wenn man ruhig ist, keiner möchte was von einem, dass man sich mal hinterfragt, so passt alles noch? Bin ich zufrieden, bin ich glücklich?
Richtig.
Und wenn man da mal schön irgendwie allein draußen spazieren geht und einfach mal dem zuhört, was in sich so passiert, dann findet man da, finde ich, immer ganz, ganz tolle Ideen zumindest.
Absolut.
Und dann ist halt der nächste Punkt, und das ist, glaube ich, dann auch immer ganz gut, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, dass man einen Profi an der Seite hat, weil man das zu wissen ist ja das eine, und das unterschwellig merken es ja die meisten wahrscheinlich, dass irgendwas nicht passt. Aber man darf ja dann auch in eine Handlung kommen. Also das heißt,
du solltest was tun.
Ja, ich würde jetzt nur Must vermeiden.
Aber ohne geht's nicht, ja.
Genau. Ja, deswegen finde ich ganz, ganz spannendes Thema, auch immer wieder sich selbst zu reflektieren und sich da vielleicht sogar Strukturen zu schaffen.
Genau, und Struktur. Und da kann dir halt jemand Professionelles einfach auch viel besser helfen.
Das ist ja erstmal schon eine Struktur, dass ich sage, regelmäßig jetzt mit dir zum Beispiel Termine, schafft mir ja schon mal eine vorgegebene Struktur.
Richtig. Und das, was man ja in so einem Prozess auch erarbeitet, also es bleibt ja immer viel Freiraum für den Klienten, ne? Also, aber ich bin Impulsgeber. Und ich erkenne ja natürlich, wenn ich jemandem zuhöre, ich habe ja im Hintergrund immer die ganzen psychologischen Modelle und mein ganzes psychologisches Wissen halt auch. Also da passiert bei mir im Kopf sehr, sehr viel, wenn ich jemanden zuhöre. Und mein Job ist es ja dann auch einzuordnen und auch eben genauso zu überlegen, so aus dem Methodenkasten, welche Schritte, was macht wie, wann am besten Sinn. Weil es geht auch immer darum, mein Gegenüber aus der Comfortzone zu holen, aber auch nicht zu weit rauszuholen, weil sonst wird es eine Überforderung und dann scheitert der Prozess. Also auch da sind wir wieder, und das kannst du nicht lernen, weißt du? Also diese Empathie, dieses Feingefühl, was du auch für so einen Prozess brauchst, auch immer zu wissen, weil meine Verantwortung ist, dass ich einen sicheren Rahmen mache und sich mein Gegenüber darauf verlassen kann, dass wir das gemeinsam tragen.
Braucht aber gewisse Grundempathie, würde ich es jetzt mal nennen.
Absolut, absolut. Jetzt
sind wir wieder beim Numerus Clausus.
Ja, und wir sind beim Vertrauen. Und da gibt es ja auch viele Studien, die einfach zeigen, ein erfolgreicher Therapieprozess, einer der wichtigsten Faktoren ist die Beziehung zueinander. Die kommt noch vor der Expertise. Also du musst dich mit deinem Gegenüber wohlfühlen. Also ich mache auch immer ein kostenloses Erstgespräch, weil mein Gegenüber mich erstmal kennenlernen muss und ich aber mein Gegenüber auch. Also ich nehme mir auch raus, zu sagen, das passt nicht zwischen uns. Also es muss eine gegenseitige Empathie da sein, damit überhaupt wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass es ein erfolgreicher Prozess wird. Ich bewerte mein Gegenüber auch nicht. Also da darf die Scham auch vor der Tür bleiben und da darf auch alles erzählt werden. Und es geht ja immer darum, bestmöglich eben, dass ich mein Gegenüber verstehe und wir gucken, wie kommt derjenige dahin, wo er hinkommen möchte. Und auch das erarbeitet ja und benennt mein Gegenüber ja auch selber, wo will er hin. In der Therapie sagt man Hilfe zur Selbsthilfe. Also es geht nie darum, eine Abhängigkeit zu schaffen. Also wenn jemand sagt irgendwie, ich brauche dich, ich weiß gar nicht, wie ich übers Wochenende klarkommen kann, dann haben wir ein Problem. Weil es geht darum, dass derjenige für sich selber in die Kompetenz kommt, wieder in seinen Selbstwert, in seine Selbstwirksamkeit, dass er weiß, wenn eine Panikattacke kommt, kein Problem, ich kann mich da selber irgendwie stützen, weil ich die und die und die Strategien mit der Bianca erarbeitet habe, zum Beispiel.
Wie grenzt du Psychotherapie und Coaching?
Ja, also es ist eigentlich recht einfach. Also auch das läuft eben, wenn ich so ein Erstgespräch mache, klopfe ich das ab, weil auch da, das wäre zu viel verlangt, dass jemand sich da selber einstufen. Das ist auch häufig die Frage so, ich weiß gar nicht, was ich brauche. Psychotherapie fängt dann an, wenn wir halt einfach eine psychische Störung vorliegen haben. Und da gibt es halt ganz viele unterschiedliche Kriterien. Also wenn wir eine Depression haben, dann gibt es ein Symptombild und dann müssen einige von diesen Symptomen erfüllt sein. Und dann ist es im Endeffekt eine diagnostizierte Depression. Und das ist eben auch das, was ich in einem Erstgespräch abklopfe, um zu schauen, haben wir jetzt jemanden, der ist hier gerade belastet, überfordert, erschöpft, aber noch nicht in einem pathogenen Bereich, dann ist es ein Coaching. Und wenn ich eben jemanden habe, der einfach dann schon auch Kriterien von einer psychischen Störung erfüllt, dann ist es eine Psychotherapie. Und das ist auch der Grund, warum ich immer da auch ein bisschen appelliere, schaut, wohin ihr geht, in welche Hände ihr euch begebt. Weil es gibt auf dem Coaching-Markt natürlich ein ganz breites Feld. Und wenn ich natürlich eine psychische Erkrankung habe, dann weiß ich nicht, ob so ein Life-Coach, der gar keinen gesundheitlichen Background hat, der richtige ist. Ja, ohne jemanden nahe treten zu wollen, aber dann haben wir einfach was medizinischen Faktor auch einfach da liegen. Und dadurch, dass ich ja eh auch sehr spezialisiert bin auf die mentale Gesundheit, also auch im Coaching-Bereich geht es ja viel um mentale Gesundheit, um Belastungen abzubauen, Ressourcen aufzubauen, Lebenskrisen eben zu überwinden und also einfach da auch immer drauf schauen, der Markt ist riesig und einfach auch immer mal ein bisschen auf die Vita gucken von der Person. Und wenn es um die Gesundheit geht, dann auch drauf schauen, was hat denn die Person, der Coach, ne, der Therapeut auch, was haben die da eigentlich für einen Background?
Also ich finde es ganz, ganz wichtig, weil ich meine, jetzt sind wir hier Coaches, aber ich finde, du musst ganz klar deine Grenzen kennen.
Total.
Wenn du Kunden oder Klienten oder patientenorientiert arbeitest, dann ist es halt so, dass du als Einzelperson niemals der Alleinige sei, wirst, der alles irgendwie machen kann.
Ja.
Deswegen, weil du gerade Life-Coach gesagt hast, ich finde das ganz, ganz spannend. Für uns war das von Anfang an zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen sind wir ja so glücklich, dass du da bist, weil wir dann schon gemerkt haben, wenn jetzt auf einmal, haben wir uns vorher gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber wenn jetzt immer jemand kommt, der eben zum Beispiel Themen hat wie Depression oder sowas. Die erste Frage, die wir immer gestellt haben, bist du in Behandlung? Und viele haben gesagt, na, weil ich keinen Platz gekriegt habe oder weil ich auf dem Platz war oder sonst irgendwas.
Ja.
Und wenn du dann da stehst und weißt, okay, schau mal, da öffnet sich gerade jemand bei dir, obwohl du da jetzt definitiv der Falsche bist, nur weil der keinen Platz findet, musst du dich, finde ich, ganz klar abgrenzen und sagen, du schau mal her, ich stelle da jetzt gerne einen Kontakt her oder sonst irgendwas, aber da muss ein Profi ran.
Ja.
Ich meine, du gehst ja auch nicht zum Metzger und sagst, bitte operier mir mal kaputtes Schienbein.
Richtig, also, richtig, genau.
Kann man machen, aber...
Ja, aber genau, ist ein guter Vergleich. Ne? Also wenn ich Brötchen will, gehe ich nicht zum Metzger. Aber bei der Psyche denkt immer jeder, weil wir ja alle auch Mensch sind, ne, da werkeln wir mal rum. Ne?
Ich glaube, ich finde das halt. Das ist halt, ich glaube, dass für ganz viele Menschen Psyche so schwierig ist, weil du es nicht sehen kannst.
Richtig, es ist schwer greifbar.
Also, ich meine, wenn ich mir das Knie anhaue und das Knie ist dick und rot und tut weh, dann versteht es jeder.
Total.
Wenn mir mental was fehlt, was auch immer das ist, dann kann man es einfach nicht sehen.
Ja.
Und ich finde, du hast es vorher ganz schön angesprochen, diese Akzeptanz auch, glaube ich, hat sich in der Gesellschaft da schon verbessert, aber ich glaube, wir sind noch weit weg von, dass wir vielleicht da auch schambefreit drüber sprechen, weil es, ich glaube, das wird uns in der nächsten Zeit immer noch mehr treffen.
Definitiv, es wird uns begleiten, ja.
Ich habe dich ja vorher gefragt, wie du das Gefühl hast, dass sie über die Jahre mentale Gesundheit so verändert hat. Jetzt hast du gesagt, es ist relativ schwer zu greifen, eben weil die Datenlage da irgendwie natürlich nicht vergleichbar ist. Aber wie geht's dir jetzt in deiner täglichen Arbeit, wenn du drüber reden möchtest? So dieses Thema Corona, Ukraine-Krieg, Politik generell, ist das jetzt ein Thema, das die Menschen viel belastet oder mehr belastet, als es vielleicht vorher ein Thema war? Du schreibst ja auf deiner Website viel über Thema Erschöpfung, ruhelos, gestresst sein, besorgt sein, ängstlich sein, angespannt, gereizt sein.
Ja.
Ich darf mir gerade so Themen wie Sorgen und Ängste rausgreifen, wo ich für mich schon das Gefühl habe, dass viele, viele Menschen ängstlicher sind, als es vorher waren.
Ja, das würde ich schon auch aus meinem subjektiven Erleben so unterschreiben. Was du ja ansprichst, ist also das, was wir alle eigentlich gerade ganz nötig haben, ist Resilienz. Also eine Widerstandsfähigkeit, um mit Belastungen gut umzugehen. Und da ist auch ein Schlüssel, um ein resilienter Mensch zu sein, ist, komme ich wieder zum Stressmanagement, ist ein gutes Stressmanagement zu haben. Denn wir alle haben im Leben immer wieder Belastungen. Und jede Belastung, also nennt man Stressor, das Stressor kann alles sein. Ne? Das kann jetzt irgendwie der Weg zur Arbeit sein, wenn der dich belastet, oder der Konflikt irgendwie dann mit der Partnerin, krankes Kind. Ne? Also all das fällt unter den Begriff Stressor. Und wir haben da eben auch, wenn man im Stressmanagement guckt, dieses Cluster gesellschaftliche Stressoren. Und vor 10 Jahren Jahren war es halt eben irgendwie der Stau auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwie der Verkehrslärm. Das waren damals die gesellschaftlichen Stressoren. Da kann man heute irgendwie nur noch liebevoll drüber schmunzeln. Aber es war eben eine ruhigere Zeit. Und jetzt haben wir eine ganz schön turbulente Zeit. Und jetzt nehmen eben diese gesellschaftlichen Stressoren unfassbar zu. Und das belastet die Leute, da sind wir wieder beim Rucksack, das fällt halt auch in deinen Rucksack halt rein. Und da geht es eben darum, auch hier eine gesunde Abgrenzungsfähigkeit auch zu entwickeln. Weil wenn ich das natürlich, wenn ich so richtig durchlässig bin, dann kommen auf einmal diese Ängste und Sorgen und werden halt eben immer mehr und immer größer. Und eben, wenn ich so eine Resilienz entwickle, dann bin ich für mich in der Lage, das anzuschauen, aber eine gesunde Haltung dazu zu entwickeln. Weil es geht auch nicht darum, alles jetzt einfach nur wegzugucken und irgendwie, ich schaue nicht hin, ich blende es aus und dann ist es nicht mein Problem, sondern es geht halt darum, ich nehme mich den Themen an und erarbeite mir da auch meine Klarheit und meine Haltung. Aber dafür, dass ich für mich in einer gesunden Position einfach bin, dass ich mental für mich gesund bin, kann ich da resilient eben auch mit umgehen. Und das ist eigentlich wichtiger denn je, weil die Themen einfach größer und belastender werden. Und da sind es dann auch so viele Strategien wie auch Medienkonsum. Also die Nachrichten sind ja gerade alle nicht erfreulich und es ist immer Weltuntergangsstimmung. Und dann ist halt die Frage, tust du dir einen Gefallen, wenn du abends um 8 Uhr die Nachrichten schaust, bevor du eigentlich so bald ins Bett gehst? Weil umso mehr Informationen, die du dir vor dem Schlafengehen noch konsumierst, umso aktiver sind die. Und das heißt, die werden dann auch natürlich in dir in der Nacht auch verarbeitet. Und wenn du eben merkst, Nachrichten machen was mit dir und bewegen dich ordentlich, dann heißt es auch da zu überlegen, vielleicht morgens Nachrichten zu konsumieren, vielleicht einmal am Tag nur zu konsumieren. Dann ist auch die Frage des Mediums. Mit einer Zeitung, da werde ich emotional weniger, weil ich habe dann eventuell nur ein Bild oder überhaupt gar kein Bild und nur einen Text. Das ist natürlich eine andere Kommunikation, wie wenn ich Fernsehen schaue und habe das bewegte Bild.
Und kann vielleicht sogar noch mehr Wissen rausziehen, weil natürlich das nicht auf einen Beitrag von 1,5 Minuten begrenzt
ist. Richtig, ne? Also da kann man schon auch ganz viel steuern. Und da ist aber auch wieder erstmal der Schlüssel, du hast es eben auch so schön gesagt, dieses selbst auch bei sich einchecken und zu gucken, hey, wie geht's mir denn? Und eben auch immer wieder mal zu reflektieren. Also ich habe das auch, gerade wo wir Corona hatten, hatten ganz viele Patienten von mir und Klienten immer die Aufgabe, mal einen Gefühlscheck zu machen, wenn sie Nachrichten konsumiert haben. Und meistens haben sie immer gesagt, ich habe mich schlecht gefühlt. Ja. Und da geht es eben darum, für sich eine individuelle Balance zu entwickeln. Ich habe Phasen, da gucke ich manchmal nur alle 3 Tage und date mich ab. Ja. Weil in Phasen, wo bei mir dann auch irgendwie viel los ist, dann kann ich dieses zusätzliche Päckchen eben nicht gebrauchen. Und dann mache ich mich da auch frei von, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie up-to-date sein muss. Ja. Und das war auch ein Glaubenssatz, gegen den ich ankämpfen musste, weil in der Schule, weiß ich noch damals, früh morgens, das erste war, 20 Minuten musstest du berichten, was ist in der Welt los. Du warst gerade weltpolitisch. Kennst du auch noch?
Hatten wir in der Forst damals auch.
Ja, so, und das heißt, eigentlich geprägt, du musst jeden Tag einmal Nachrichten gucken, um up-to-date zu sein. Und da habe ich selber mit mir auch erstmal in inneren Dialog gehen müssen, wo ich gesagt, nein, Bianca, du, das ist voll okay, das muss jetzt nicht sein, das tut dir jetzt gerade nicht gut, du darfst das alle 3 Tage machen. Das klingt so, ja, zum Schmunzeln, aber auch das hat erstmal bei mir ein bisschen gebraucht, mir das selber zu erlauben, weil die schulische Prägung eine andere war.
Ja, und vor allem ist es ja dann immer schon die Frage, ich finde es unglaublich wichtig, dass man weiß, was in der Welt los ist, aber dass du immer und überall up-to-date sein wirst, ist ja sowieso eine Illusion.
Richtig.
Also ich habe das irgendwann einmal angefangen, weil ich, wie du, ähnlich ja viel auf der Welt unterwegs bin und immer gedacht, jetzt warst du in die USA, die Menschen da sprechen ganz anders wie das, was wir in den Nachrichten sehen. Jetzt warst du in Italien, das ist ganz anders wie das, was wir da in den Nachrichten kennen.
Ja.
Mir macht es tatsächlich manchmal Spaß, einfach dann wirklich die Nachrichten mehr aus dem Land anzuschauen. Oder mal, ich möchte so keine Werbung machen, aber so Zeitungen wie die NZZ zu lesen, wo du merkst, okay, die nehmen irgendwie mehr mehr Parteien so mit rein. Also jetzt nicht Parteien im Sinne von parteipolitisch, sondern nehmen einfach mal mehr Seiten mit rein, beleuchten das von unterschiedlichen Blickwinkeln, von unterschiedlichen Perspektiven. Was ich immer schön finde, weil das ist, glaube ich, was wir auch in der Gesellschaft gerade so ein bisschen verlernen, dass wir sofort immer werten und alles aus einer vorgegebenen Perspektive sehen. Ja. Und ich finde, das geht im Leben gar nicht. Weil jetzt gerade, wenn ich mich im Bereich Coaching bewege, wenn ich mir nicht hineinversetzen kann, warum ein Mensch gerade das durchlebt, was er gerade durchlebt, dann wird es mir schwerfallen, ihn zu verstehen oder ihm vielleicht Wege aufzuzeigen.
Ja, ganz spannend. Ja, und du musst ja immer auch hinter die Worte gucken, wer kommuniziert und warum kommuniziert derjenige so. Und da kommst du eben um dieses Reflektieren nicht drum herum. Und das ist halt auch manchmal schmerzhaft, weil wenn ich eben einchecke und merke, puh, die Energie ist ganz schön runter und dann muss ich vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen für mich treffen und bei dem einen oder anderen dann eher mal Nein sagen, um eben auch erstmal wieder die Ressourcen aufgetankt zu bekommen. Also vielen fällt es auch unfassbar schwer, sich selber die Karten auch zu legen.
Ja, es hat ja auch viel damit zu tun. Ich meine, keiner von uns wird in seinem Leben nur die beste Entscheidung getroffen haben. Das hat ja viel auch mit Annahme und Akzeptanz zu tun, dass ich in der Vergangenheit vielleicht Entscheidungen getroffen habe, die damals vielleicht die beste Entscheidung für die Situation waren. Aber jetzt wo im Nachgang, man hätte vielleicht was besser machen können. Aber
hast du das?
Ich jetzt?
Ja,
nee, ich akzeptiere das, ich habe es gelernt tatsächlich. Ich durfte es lernen, dass ich sage, okay, ja, mei, das war damals halt der Punkt und so habe ich mich entschieden und dann ist es. Aber hat mich ja da hingeführt, wo ich jetzt bin.
Richtig,
deswegen durfte ich ja auch viel lernen.
Ja.
Also ich hege da keinen Gräuel oder so, aber ich musste das wirklich lernen. Und ich finde, man trifft sehr, sehr viele Menschen, die da die nicht gelernt haben, das zu akzeptieren und auch anzunehmen, dass es vielleicht mal Dinge im Leben gab, die jetzt nicht so toll waren. Und auch, jetzt sind wir wieder bei der Scham, gewisse Scham haben, das auch mitzuteilen, dass man halt nicht perfekt ist. Weil es irgendwie in der Gesellschaft erwartet wird, dass man einfach nur so ohne Ecken und Kanten perfekt ist irgendwie.
Ja, aber weißt du, was der Clou ist? Irgendwie alle denken, es wird erwartet und am Ende erwartet es keiner. Also um nochmal auch darauf zurückzukommen, wenn es dann um immer diese Klientenfragen geht, teile ich es mit, wem erzähle ich es, wenn eine psychische Erkrankung im Raum steht? Auch da gibt es jetzt kein Portfolio, wie sollte man es machen? Das erarbeite ich immer ganz individuell mit der Person, weil die Person kennt am besten ihr Umfeld. Aber das, was bei den meisten passiert, die sich dann einfach öffnen und dann auf einmal öffnet sich das Gegenüber auch und auf einmal kommen die dann manchmal und sagen, Mensch, jetzt habe ich das an der Arbeit erzählt und drei Kollegen standen vor mir und haben gesagt, ja, ich auch vor 2 Jahren, ich vor 5 Jahren und auf einmal bringt das, da sind wir Verbundenheit und auf einmal bringt das wieder irgendwie so einen gemeinsamen Nenner und also jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und da dürfen wir uns auch freimachen von dieser Social-Media-Welt, wo ja immer mehr oder weniger eher der Blick ist, alles läuft super. Und nein, es gibt den Rucksack, da fällt rein bei jedem von uns. Und wenn mir einer irgendwie sagt, wenn er schon ein gewisses Leben gehabt hat, es war alles gut, dann werde ich schon auch skeptisch, weil das Leben passiert einfach. Ja. Und ich mache, ne, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit was hader, aber da sind wir bei der Resilienz. Jeder von uns hat seine Herausforderung und es gilt eben drum, aber komme ich gesund durch diese Herausforderung? Ja.
Oh, Bianca, es ist echt spannend mit dir, mit einem kurzen Blick auf die Uhr, glaube ich, darf man langsam die Abbiege schaffen. Eine Sache interessiert mich nur brennend. Ja. Du hast ja vorher von Work-Life-Balance gesprochen. Also ganz spannend, ich kenne jemanden, der sagt, bei dem gibt es nur Life-Balance, weil alles ist Leben. Und auch die Arbeit gehört dazu. Du musst es nur gescheit handeln können. Aber das mal, du hast jetzt eine Phase gehabt, wo ziemlich viel los war.
Ja.
Du hast was Neues aufgebaut. Möchtest du ein bisschen was erklären? Ein bisschen was erzählen?
Ja, was soll ich erzählen? Also ich versuche, ich habe es ja eben gerade schon mal benannt, mein Wissen, was ich so unfassbar kostbar und hilfreich finde, einfach mehr und mehr zu teilen. Und ich einfach jetzt gemerkt habe, in der 1:1-Arbeit, ich komme halt an meine Grenzen. Also ich habe ja auch nur 24 Stunden, wie wir alle. Und kann dann natürlich auch nur eine bestimmte Anzahl an Personen, auf die ich einwirken kann. Und dementsprechend habe ich ja ganz viele Wochen, Monate im Kämmerchen verbracht, parallel zu meiner Arbeit, und habe jetzt eine digitale Mitgliederplattform ins Leben gerufen. Das Ganze nennt sich der Mental Health Code, weil Code steht für Entschlüsseln, weil das, und das habe ich ja jetzt hier immer auch wieder betont, wir alle sind hochgradig individuell. Und das heißt, ja, du kannst mal einen Ratgeber lesen und du kannst dir mal einen Tipp holen, aber das, was bei dem einen geholfen hat, muss bei dir noch lange nicht helfen. Es ist eben sozusagen so wichtig, dass du erstmal verstehst, wer du bist. Also das ist so der erste Teil von diesem Programm, dass du dir bewusst wirst, wer bist du, also von der Person, Stärken, Werte, aber auch deine Prägungen, deine Lebenserfahrungen, deine Fähigkeiten. Weil wenn du erstmal genauer verstehst, wer du bist, verstehst du viel genauer, was du brauchst, damit es dir dann einfach auch irgendwie gut geht, damit du gesund bist. Und es ist das Programm, würde ich sagen, ist so eine Kombination zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Aufbau von mentaler Gesundheit, Aufbau und Aufrechterhaltung. Also da können erschöpfte, überforderte Menschen mitmachen, die finden da viele Tools, um aus dieser Erschöpfung rauszukommen, aber auch Menschen, die gesund sind, gut aufgestellt sind, sind da auch herzlich willkommen, weil ich habe es eben schon mal angesprochen, auch Resilienz, es ist kein Selbstläufer, nichts ist ein Selbstläufer. Und es ist einfach, das Leben ist ein Prozess, Gesundheit ist ein Prozess, und ich darf mich einfach jeden Tag darum kümmern. Und ja, und mit diesem Programm schaffe ich es jetzt, viel mehr zu erreichen, also eine größere Reichweite auch einfach haben zu können. Weil das Ganze viel in Videolektionen vermittelt wird, aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, es auch immer wieder den persönlichen Kontakt zu mir auch einfach gibt. Ne? Also wir haben Gruppen-Live-Calls in dem Programm, und man hat auch jederzeit die Möglichkeit, 1:1 Einzelcoachings noch mit zu buchen, weil jeder hat da ja seinen Rucksack. Und ich weiß ja auch zu Beginn nie, mit was für einem Rucksack kommt irgendwer. Und das Programm ist schon so gestaltet, dass du selber für dich da schon sehr gut und hilfreich vorankommst. Also es gibt unfassbar viele Worksheets mit unterschiedlichen Reflexionen und auch immer wieder Übungen, auf die Handlungsebene zu kommen. Das hast du ja eben auch schon angesprochen, um sich da einfach dann auch weiterzuentwickeln. Und ich bin total begeistert dafür. Und die ersten, die im November hat das Ganze ja gestartet, die ersten sind ja so gerade mittendrin, und die sind auch schon sehr begeistert. Da kriege ich schon richtig viele gute, schöne Rückmeldungen. Und ich glaube, das kann so richtig was nochmal verändern. Und ich möchte den Unterschied machen. Ich möchte dieses Wissen teilen, weil ich davon echt überzeugt bin, dass du damit die Wahrscheinlichkeit, im Leben an einer psychischen Erkrankung zu erkranken, echt reduzieren kannst. Und ich meine, es ist nicht schlimm, an einer psychischen Erkrankung zu erkranken, und man kommt da wieder raus, und man kann sich, wir haben auch, ne, ob Kliniken oder ambulante Psychotherapie, es gibt Angebote, aber es ist doch irgendwie schön, wenn man sich diesen Abschnitt im Leben vielleicht ersparen kann, denn es ist auf jeden Fall kein schöner. Ja. Es ist ein anstrengender Prozess, aus so einer psychischen Erkrankung sich herauszuarbeiten und dadurch erstmal gar nicht reinzufallen, also nicht in den Brunnen reinzufallen, ist doch irgendwie schön. Und ja, und das ist so gerade so mein neues Projekt.
Mega. Ich bin total gespannt, weil ich hätte noch so viele Fragen tatsächlich. Ich glaube, man sieht da aber auch an dem Gespräch, jetzt ist bei weitem der längste Podcast, den wir bis jetzt aufgenommen haben. Aber ich glaube, man sieht wirklich, wie viel Gesprächsbedarf im Thema mentale Gesundheit noch ist. Jetzt da die Einladung, wenn sich der ein oder andere angesprochen fühlt oder Fragen hat, schreibt es mal in die Kommentare rein, weil dann machen wir einfach eine zweite Session.
Ja, gerne.
Und können vielleicht dann nochmal drüber reden. Ich habe jetzt die Bianca einfach zum Dauergast abgestellt.
Ja, sehr gern, sehr gern.
Bianca, zum Schluss, normalerweise machen wir immer drei Fragen. Ich glaube, wir kürzen es einfach mal auf eine ab.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich auch.
Welche wird's?
Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ein erfülltes Leben ist, in einer guten Balance für sich zu sein. Also man hört es ja vielleicht ein bisschen raus, ich liebe meine Arbeit und ich liebe es zu arbeiten und ich liebe es aber auch zu leben und meinen privaten Interessen auch noch nachzugehen, wie dem Reisen oder eben Zeit mit Freunden zu verbringen, mit meinem Hund und das Leben zu genießen und da die richtige Balance zu finden. Und das ist auch immer wieder eine Herausforderung, weil das, manchmal ist ja mehr Arbeit auch da. Und da auch dieses Nein sagen zu lernen, also auch wenn man so für seine Arbeit brennt. Und deswegen, was du ja gerade so gesagt hast mit diesem Live, ich schwinge da so zum Teil mit, weil es ist auch eben was Tückisches. Denn am Ende, egal wie sehr du für deine Arbeit brennst und wie du die auch immer liebst, Arbeit bleibt Arbeit und das bedeutet, es geht mehr Energie raus, wie du reinbekommst. Noch, ich würde sagen, eine sehr sinnerfüllte Arbeit. Also ich habe häufig von Menschen einfach gehört, dass sie vielleicht heute nicht mehr da wären. Weil Depression, muss man ja auch sagen, hat eine hohe Suizidalitätsquote auch, also kann zum Tode auch führen, wenn jemand in so einer Verzweiflung sich auf einmal umbringt. Und ich mache eine sehr sinnhafte Arbeit, aber es ist auch eine Arbeit, die auch Energie kostet und auch emotional ist. Und das kann ich nur machen, wenn ich für mich in einer guten Balance bin. Aber ich würde selbst wenn ich jetzt 1 Million gewinnen würde, ich wäre jetzt nicht in der Hängematte im Liegestuhl. Mein Leben gerade ist auch erfüllt.
Ich glaube, dass das auch nur Menschen sagen können, die erstens wirklich den Beruf gefunden haben, der ihnen unglaublich viel Spaß macht und verstanden haben, dass es neben der Arbeit ein anderes Leben gibt. Irgendwie ein gesundes, soziales Leben haben, dass sie das machen, was ihnen auch Spaß macht, auch in Bewegung oder wie auch immer, oder ob das Kunst ist oder wo auch immer, sie dann ihr Sein dann auch ausleben. Aber ich glaube, dass das nur Menschen sagen können, die tatsächlich da schon auf einem sehr weit in ihrer Entwicklung sind.
Ja, aber es ist ein Prozess und ich meine, den Einblick habe ich ja heute auch gegeben. Ich meine, von der Zahnarzthelferin zu heute diesem Arbeitskonstrukt alleine. Und auch damals, als ich dann sehr mit der Psychologie in den digitalen Raum gegangen bin, haben ganz viele gesagt, das funktioniert doch nicht. Ne? So, ich wurde auch immer wieder auch vom Umfeld in Frage gestellt mit meinen Visionen. Aber ich bin bei mir geblieben und ich habe immer dran geglaubt.
Was auch interessiert mich jetzt tatsächlich noch brennend. Du hast gesagt, das ist sehr emotionale Arbeit natürlich auch. Ich kann mir das nur bedingt vorstellen, weil für mich ist das tatsächlich so ein Punkt, wo ich dann gern Menschen auch weiter empfehle, weil mir das echt zu krass wird, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass jemand Gedanken hat oder sowas. Ja. Wie grenzt du dich da ab?
Das durfte ich schon sehr früh lernen und zwar ja damals in der Psychiatrie. Also ich habe jetzt eben nicht so viel über die Psychiatrie gesagt, aber auf der Station, auf der ich gearbeitet habe, das war mit chronisch Depressiven und so 60-70% der Patienten kamen mit Suizidversuch rein. Krass. Und du hast dann erstmal auch, das musst du dir so vorstellen, einen Patient vor dir sitzen, der möchte gar nicht sein. Und der bedauert jetzt erstmal, dass sein Suizidversuch nicht geklappt hat. Und der hat sowas von gar keine Lust, mit dir jetzt irgendwie therapeutisch zu arbeiten, weil der will ja eigentlich gar nicht da sein. Und selbst auf einer geschlossenen Psychiatrie gibt es nie eine 100%ige Garantie, dass jemand keinen Suizid schafft. Also jemand, der sich umbringen möchte, der kann unfassbar kreativ werden. Also das heißt, selbst auf einer geschlossenen Psychiatrie gibt es immer noch auch manchmal Suizidversuche. Und da durfte ich sehr schnell lernen, das an der Klinik fortzulassen. Also auch hier sind wir wieder, auch wenn es ein sehr kranker Mensch ist, am Ende bin ich nicht in der Lage, die komplette Verantwortung zu übernehmen. Ich kann, das habe ich damals eben sehr früh gelernt in dieser beruflichen Station, ich kann nur den unterstützen, der unterstützt werden möchte. Und in der gerade in der Psychiatrie damals war es einfach so, wenn du eben mit jemandem dann einen Termin hast und der hat keinen Bock auf dich, dann sitzt du auch manchmal da 50 Minuten und hältst dich miteinander aus. Mhm. Und diese Ablehnung auch erstmal auch sein lassen zu dürfen. Und das ist etwas, also ich glaube, man hat da manchmal keine Idee, was man so alles erlebt. Also von wirklich, dass man bedroht wird, dass man angeschrien wird, dass man ignoriert wird. Und aber einfach da zu sein und zu sagen, es ist gerade okay, wenn du keine Lust auf mich hast, wenn du gerade mich hast, dann ist es in Ordnung, aber ich bleib hier, ich bin da. Und das ist ja eben dieses wertfreie, bedingungslose. Und da entwickelt man irgendwann, weil da steckt ja immer eine Not dahinter. Es steckt ja immer eine Geschichte dahinter. Und das ist ja, es hat ja erstmal nichts mit mir zu tun. Ich bin eine Projektionsfläche dann in dem Punkt. Und wie gesagt, da habe ich das dann damals gelernt, auch das, was ich, also was in meinen professionellen Möglichkeiten auch liegt, zu geben und aber auch eine Grenze zu ziehen. Also da muss man auch echt aufpassen. Einige, die schlittern ja mit so einem Helfersyndrom auch häufig in diese sozialen Berufe und opfern sich dann auf. Und nee, das funktioniert halt nicht, weil du kannst nur langfristig gut für dein Gegenüber da sein, wenn es dir selber gut geht. Und deswegen stehe ich auch für mich an erster Stelle, dass ich für mich sorge. Und wenn es mir gut geht, dann kann ich auch richtig gut für mein Gegenüber da sein. Ja.
Ich zitiere mal unseren Ausbilder, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.
Ja, unterschreibe ich, hat der Manni gut gesagt.
Bianca, ich danke dir unglaublich für deine Einblicke.
Gerne.
Es hat mega Spaß gemacht und wie gesagt, ich glaube, wir hören uns nochmal, weil das, ich kann noch Stunden weitermachen.
Na dann, auf Teil 2.
Ja, cool, Bianca, vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Ciao.
Tschüss.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.